Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Einfach sehr fesselnd sind, wo man aber auch gleichzeitig was mitnimmt. Wer von Ihnen hat denn schon Versuche gemacht? Wer von Ihnen hat schon experimentiert? Genau. Wer von Ihnen ist Schule? Sind Sie Lehrerin? Schule, Grundschule? Grundschule? Ist jemand auch vom Sekundarbereich dabei? Okay. Meistens Grundschule. Okay. Generell, also was ich eigentlich mit dem Vortrag bezweck, ist, dass ich Ihnen zum einen ein bisschen Mut mache, ein paar Ideen mit auf den Weg gebe und Ihnen auch einfach Sie ein bisschen dazu anregen möchte, das zu vertiefen. Generell sind ja Kinder sehr neugierig. Ihr mixt gerne, ihr mischt gerne, ihr zündelt gerne und alles, wo man irgendwas erleben kann, das ist einfach spannend. Und die Idee dahinter ist, dass man einfach mit dem, Moment, jetzt habe ich noch was, noch eins machen wir gleich vorab. Ich gebe das mal durch und nehmen Sie sich mal so zu zwei, zu dritt, je nachdem eins von diesen Teilen. Genau. Okay, Kinder experimentieren gerne, haben auch Spaß daran, aber meistens, wenn jetzt noch wenig Erfahrung herrscht, kennt man Experimente aus dem Fernsehen, aus Büchern, aus Medien, von YouTube und in den meisten Fällen ist es so, dass das Experiment gezeigt wird und es funktioniert. Selbst experimentieren ist aber anders. Wenn ich ein Experiment durchführe, dann funktioniert das vielleicht. Da für Sie, wenn Sie jetzt als Lehrer hier sind, drei Worte vorab. Zum einen, es muss nicht immer klappen. Zum anderen, Sie dürfen sich auch wundern, wenn es ein unerwartetes Ergebnis gibt. Und drittens, Sie müssen das jetzt nicht studiert haben, irgendwas im Naturwissenschaftsbereich, sondern man kann das auch so sich selber arbeiten und damit loslegen. Wie gehe ich jetzt an das Ganze ran? Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt zu irgendeinem Thema bestimmte Experimente, dann sollte ich selber erstmal vorher ausprobieren. Und wenn ich dann starte, dann sollte ich dafür sorgen, dass mein Material da ist und dass ich entsprechend vorbereitet bin. Experimente sind etwas, was jetzt auch nicht hektisch schnell abgearbeitet werden kann, sondern die Kinder brauchen auch Zeit dafür, dass sie eventuell, wenn das Experiment nicht klappt, dass sie es wiederholen können. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, wir machen das Experiment nicht zum Selbstzweck des Experiments, sondern das Ganze am besten in den großen Zusammenhang stellen, weil wenn es in dem Zusammenhang ist, was hat es für einen praktischen Bezug, wo kommt es her, dann verankert sich das auch viel besser. Es muss nicht dauerhaft, es muss nicht alles bis ins letzte Detail verstanden sein. Oftmals gibt es Experimente, die bereits im Kindergarten in den Anfangsstadien gemacht werden, aber die Erklärung kommt teilweise erst in der Sekundarstufe 1. So kann man die Erklärungen über verschiedene Stufen aufbauen. Was wollen wir jetzt den Kindern beibringen? Es geht natürlich darum, dass das Experimentieren auch einen bestimmten Ablauf hat. Wenn wir jetzt an die klassischen Naturforscher denken, wie jetzt Newton, dem der Apfel auf den Kopf gefallen ist, oder Galileo, Archimedes, die haben irgendwas beobachtet und das war so der erste Schritt des Experimentierens. Ich habe Ihnen jetzt so Tüten durchgegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es gereicht hat. Wie gesagt, wenn Sie keine haben, schauen Sie mal zu Ihrem Nachbarn. Da schauen Sie mal in die Tüte rein. Da ist so ein kleiner Fisch drin. Und mit diesem Fisch, wenn wir jetzt mal die Denke des Naturforschers durchspielen. Jeder von Ihnen, der einen Fisch hat, nimmt mal die flache Hand und legt diesen Fisch auf die flache Hand und macht die erste Stufe. Ich beobachte etwas. Beobachten Sie es bei sich, beobachten Sie es beim Nachbarn und schauen Sie mal, was passiert. Okay, ich sehe, hier liegt er relativ starr. Bei dir hat er sich geringelt und will von der Hand springen. Bei Ihnen biegt er sich ein bisschen. Okay, Bei jedem ist es ein bisschen anders. Das heißt, ich habe als erste Stufe eine Beobachtung. Und aus dieser Beobachtung entwickle ich eine Idee. Jetzt müssen Sie mir ein bisschen helfen. Woran liegt es denn? Rufen Sie mir mal ein paar Ideen zu, womit es zusammenhängt. Temperatur? Weitere Ideen? Feuchtigkeit? Haben wir noch andere Ideen? Muss mal gucken. Habe ich noch einen? Ups. Nee, die sind alle im Umlauf. Ich habe alle leider durchgegeben. Haben wir noch eine andere Idee? Bitte? Genau, Feuchtigkeit. Okay, es könnte jetzt noch sein, was ich oftmals höre, Licht, Magnetismus, Elektrizität, verschiedenste Möglichkeiten. Das heißt, ich habe eine Beobachtung und ich entwickle daraus eine Idee, woran kann das Ganze liegen. So, und jetzt fange ich an, meine Hypothese durch Experimente zu beweisen. Das heißt, ich überlege mir, was für Experimente kann ich machen, damit ich sehe, ist das eine richtig oder ist das andere falsch. Was könnte ich bei Wärme machen? Genau, irgendwo auf eine warme Oberfläche legen, auf die Heizung, was auch immer. Genau. Oder alternativ, wenn ich sage, es ist Feuchtigkeit, ich könnte ein feuchtes Tuch nehmen und einfach mal drüber gehen und beobachten, was passiert. So, also ich plane die Experimente, dann führe ich diese Experimente durch und da ist ein ganz wichtiger Schritt dabei, ich beobachte, was passiert. Wenn ich jetzt beobachte, was passiert, dann muss ich das Ganze protokollieren. Und wenn ich dann das protokolliert habe, dann kann ich sagen, okay, das war's oder das war's nicht. Und je nachdem, wenn es das war, ist gut, dann habe ich es bewiesen. Wenn es das nicht war, dann muss ich mir neue Experimente überlegen und wieder in den nächsten Schritt gehen. Das Rätsels Lösung hier, es hängt mit der Feuchtigkeit zusammen. Okay, das mal so als erstes einfaches Experiment. Wenn ich jetzt mit den Kindern arbeite, dann versuche ich ja so als erste Basis mal so die Eigenschaften von Stoffen zu analysieren. Woraus bestehen Stoffe? Aber wie kann ich Stoffe auch unterscheiden? Und dafür ist zum Beispiel sehr gut geeignet eine Packung Haribo Colorado. Die ist jetzt, ich hatte eine am Anfang der Woche, die ist jetzt leider gestorben. Aber ich verteile an die Kinder in kleinen Gruppen, verteile ich Haribo Colorado. Und dann müssen sie festlegen, oder müssen Sie diese Gummibärchen sortieren? Wonach kann ich die klassifizieren? Wenn ich jetzt Haribo Colorado habe, also es ist jetzt nicht der Markenname, es gibt natürlich auch Konkurrenzprodukte, dann kann ich sagen, okay, ich kann die Farbe nehmen, ich kann die Form nehmen, ich kann die Festigkeit nehmen, ist es hart, ist es weich, hat es eine raue Oberfläche, hat es eine glatte Oberfläche, wie schmeckt es, ist es süß, ist es sauer, wie riecht es? Und auf die Weise kann ich meine erste Klassifizierung von Stoffen treffen. Und dann lernt man zu beobachten und das Ganze zu unterscheiden. So, wenn Sie das jetzt mit Ihren Schülern gemacht haben, dann zerstören Sie dieses Bild wieder, indem Sie sagen, okay, ich nehme jetzt dieses bekannte Teil, Brausepulver, das hole ich jetzt raus. Ja, woraus besteht das jetzt? Wenn ich mir das selbst unter der Lupe, unter dem Mikroskop anschaue, dann kann ich das nicht unterscheiden. Da muss man jetzt wissen, woraus besteht, um zu lernen, wie man das nachbauen kann. Wer weiß denn, woraus das besteht? Bitte? Säuerungsmittel ist drin, eine Säure. Zucker ist drin. Ein Bestandteil braucht man noch. Natron, genau. Die drei Sachen. Natron, Zucker, Weinsäure in den meisten Fällen. Das sind die drei Teile. Dann bauen Sie 7 Becher auf. Und nehme die verschiedenen Stoffe dazu und dann packe ich in die ersten drei Becher jeweils den Stoff einzeln, in die nächsten jeweils 2 der Stoffe kombiniert und in den dritten kommen alle 3 Stoffe rein. Dann fülle ich es mit Wasser auf und dann schaue ich, was passiert. Dann kann man auch mal probieren. Natron schmeckt zwar grausam, ist aber völlig ungiftig. Und dann kann ich sehen, der letzte, der sprudelt und ist schon relativ nah an dem Brausepulver, natürlich ohne Geschmack und ohne Farbe, aber es kommt schon sehr nah hin. Dann habe ich schon mal ein Experiment. Wie kann ich untersuchen, wie das Ganze funktioniert? So, wenn ich jetzt sage, okay, Stoffe, jetzt habe ich mal das unterschieden, Stoffe sind nicht alle gleich, dann gibt es natürlich noch andere Kriterien, wie ich Stoffe unterscheiden kann. Ich habe mal die These aufgestellt für eine Gruppe. ist Cola Light wirklich leichter als Cola? Die Reaktion war, dass ein Schüler mir gesagt hat, also du hast das überhaupt nicht verstanden mit dem Cola Light. Dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben Wassertank genommen, wir haben die 3 Dosen reingestellt und dann hat er auf einmal gemerkt, Moment, da ist doch was dran. Wissen Sie, was passiert, wenn ich das reinpacke? Cola sinkt auf den Boden. Cola Light bleibt so knapp unter der Oberfläche und Cola Zero schaut ein kleines Stück raus. Warum? Weil diese 3 Stoffe unterschiedlich dicht sind. Ich könnte auch sagen, unterschiedlich schwer. Wenn ich sie wiege, sehe ich es auch. Die 3 Dosen haben alle das gleiche Volumen, also den gleichen Rauminhalt. Aber sie sind unterschiedlich schwer, weil die Cola innen anders ist. Hier haben wir den Zucker drin gelöst. Ist dichter, ist schwerer. Hier haben wir einen Zuckerersatzstoff. Ist ein bisschen leichter. Und hier haben wir nochmal einen anderen Stoff, was ich nicht genau weiß, woraus das besteht. Aber ist nochmal ein bisschen leichter als Cola Light. Ganz schönes Experiment zu der Sache. So, dann habe ich jetzt mal so ein paar grundlegende Experimente mitgebracht. Dann gehe ich jetzt mal durch verschiedene Themen und ich zeige Ihnen die Experimente dazu. Ich gebe dann einen Teil auch durch, dann können Sie das auch selber mal ausprobieren. Wobei wir sind jetzt relativ viele, ich stelle später an die Seite, dann können Sie es ausprobieren. Oder wir haben das später auch am Stand, darum habe ich das mal aufgeblendet. Thema Luft und Wasser. Die Basis. Moment, fangen wir mal mit dem da an. Wer kennt das schon als Experiment? Okay, ich sehe ein paar Meldungen. Gut, was kann ich hier zeigen? Ich habe hier 2 Flaschen, die miteinander verbunden sind. Und hier ist eine relativ große Öffnung drin. Wenn ich das Ganze jetzt aber umdrehe, dann bleibt das Wasser einfach oben. So. Jetzt müssen wir uns überlegen, wieso geht denn da das Wasser nicht runter, obwohl ich da eine fast 5 Cent große Öffnung drin habe. Du hast eine Idee? Genau, sehr richtig erkannt. Unten, kurz zusammengefasst, wenn ich es umdrehe, ist unten Luft drin und das Wasser versperrt den Weg, das heißt, unten ist nicht leer, sondern unten belegt die Luft den Raum. Erst wenn die Luft nach oben kommt, kann das Wasser runter. Du weißt dann sicher auch, wie ich es am schnellsten runterkriege? Wenn ich schräg halte, eine Möglichkeit, Sie haben es angezeigt, genau. Andere Option, ich drehe das Ganze an und was passiert jetzt? Sie sehen, ich kriege oben einen Wirbelsturm in der Flasche. Das heißt, ich habe in der Mitte eine Röhre, in der die Luft hochkommt und an der Seite kann das Wasser runter. Erstes Experiment dazu gebe ich Ihnen einfach mal durch. Können Sie mal spielen? Okay, jetzt, nachdem ich Ihnen das gezeigt habe, habe ich hier etwas anderes. Da habe ich jetzt das Verbindungsstück, aber ich habe 2 Röhren dabei. Wenn ich das Ganze jetzt umdrehe, passiert Folgendes. Sehen Sie es oben? Was ist denn da oben? Siehst du das? Da sprudelt es raus. Da habe ich einen Springbrunnen. Auch wieder Thema Luft und Wasser. Das ist ein sogenannter Heronsbrunnen. In der Antike, bevor man Pumpen hatte, hat man nach diesem Prinzip Springbrunnen gebaut. Ich drehe es jetzt mal wieder so, dass Sie es ein bisschen sehen. Die beiden Röhren sind nämlich versetzt und da sind 2 Öffnungen drin. Das heißt, durch die eine Röhre geht das Wasser runter, durch die andere die Luft hoch und da sind kleine Bohrungen über dem Verbindungsstück. Das heißt, die Luft, die hochströmt, saugt Wasser ein, nimmt das mit und wirft es oben aus. So. Nächstes Experiment kennen Sie eventuell aus Ihrer Kindheit. Auch wieder Luft und Wasser. Das ist der Taucher. Hier oben habe ich jetzt eine Pipette drin mit einem Gewicht. Die Pipette ist teilweise mit Wasser gefüllt. Wenn ich jetzt die Flasche drücke, dann sinkt der Taucher. Wenn ich loslasse, taucht er wieder auf. Wenn ich jetzt genau beobachte, sehe ich Folgendes. Die Luft, wenn ich zusammendrücke, in dem Taucher wird auch zusammengedrückt. Die Konsequenz daraus ist, der Auftrieb wird geringer. Der Taucher sinkt, wenn ich loslasse, dehnt sich das Ganze wieder aus und er taucht wieder nach oben. Können Sie nochmal spielen? Okay. Thema Luft und Wasser. Jetzt gehen wir nochmal in das Thema Luft alleine rein. Da brauche ich ein bisschen Unterstützung. Und zwar ist das ein Sack, der hat ein Volumen von 38 Litern und den blase ich Ihnen mit einem Atemzug auf. Zeige ich Ihnen gleich. Willst du mir mal helfen? Warte mal, jetzt zeige ich erstmal das Normale. Ich versuche es jetzt mal ohne Mikro, weil ich jetzt die Luft hier brauche. Wenn ich jetzt einmal reinblase, ganz tief, dann kriege ich ungefähr 5-10% des Sacks gefüllt. Aber wenn ich jetzt entweder ein Wetterphänomen oder ein Strömungsphänomen nehme, kriege ich sie weiter voll. Kannst du mal das Ding hier bitte halten? Ne? So, wir müssen es jetzt etwas spannen, genau so. Jetzt gehe ich her und halte ein bisschen Abstand. Und mit diesem Abstand blase ich jetzt einmal leicht rein. Halt ruhig fest, zieh ein bisschen an. Vielen Dank. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe am Eingang, Moment, jetzt nehme ich wieder das Mikrofon, dass Sie mich auch hinten hören. Wenn ich nicht so viel rede dabei, dann kriege ich es auch ganz voll. Ich habe am Eingang ein Tiefdruckgebiet erzeugt, wenn ich das Thema Wetter mache. Tiefdruck ist ein atmosphärischer Unterdruck, den die Atmosphäre versucht auszugleichen. Das heißt, von überall sonst kommt die Luft hin. Und das ist auch hier passiert. Ich habe reingeblasen und es ist nicht nur die Luft aus meiner Lunge rein, sondern auch die Luft von außenrum ist hinterhergekommen. Und man muss natürlich schnell zuhalten, weil sonst strömt es auch wieder raus. Nennt man Bernoulli-Effekt bei der Strömung. Sie kennen das, wenn Sie einen Duschvorhang haben, während Sie duschen, das Wasser reißt die Luft mit weg und Ihr Duschvorhang will kuscheln. Oder wenn ein Auto schnell an Ihnen vorbeifährt, wird auch die Luft zwischen den beiden Autos zusammengedrückt und rausgezogen und dann wackelt das Auto. So. Was ich noch in dem Themenbereich machen kann, das ist das. Das ist ein Solarzeppelin. Könnt ihr beide mir mal helfen, bitte? Nimmt mal jeder ein Ende und genau, spannt es mal auseinander. Den kann ich Ihnen jetzt nicht direkt demonstrieren, aber das ist ein Solarzeppelin, der hat eine Länge von 3 Metern und einen Durchmesser von ungefähr einem halben Meter oder Meter. Das ist ein Schlauch, das eine Ende binde ich zu und dann versuche ich, indem ich 2-3 Schritte mit der Öffnung gehe, dass er ungefähr halb voll wird und mache das andere Ende zu. Dann lege ich das Ganze in die Sonne. Was passiert? Das ist schwarz, wenn die Sonne drauf kommt. Genau, dann erwärmt er sich, dann dehnt sich die Luft aus und dann fängt er an zu steigen. Wichtig ist bei dem, Sie müssen ihn unbedingt anhängen, weil der einige 1000 Meter hoch steigen würde. Okay, vielen Dank. Legt ihn einfach wieder hin, genau. Da gab es mal vor 20, 30 Jahren in der Zeitschrift Yps so ein Teil. Das war der Tag, an dem es Probleme im Luftverkehr in Deutschland gab. Da kam diese Zeitschrift raus, es sind tausende dieser Dinger abgehauen und es sind halt überall im Luftraum rumgeschwebt. Gab auch richtig Ärger für die Zeitschrift, aber es ist in Erinnerung geblieben. Okay, das mal zum Thema Luft. Jetzt machen wir mal einen kleinen Exkurs zum Thema Strom. Strom ist ja was relativ Abstraktes. Wie kann ich Strom erklären? Strom selber ist nicht so leicht zu erklären, da gibt es ein paar Modelle, aber den Stromkreis kann ich relativ einfach zeigen. So, ich brauche jetzt mal 5, 6 Freiwillige von den Kindern hier vorne. Kommt mal hier rüber. Wer mag mitmachen? Kommt mal mit her. So, fasst euch mal alle an den Händen und bildet mal einen Kreis. Ich gehe nicht mit rein. Du kannst auch mit her, geh noch dazwischen. Okay, fasst euch mal an den Händen. Ein Kreis, so. Und ihr beide lasst mal los, bitte. Nur ihr beide. Alle anderen halten sich fest. Du bleibst mit der einen Hand dran. Genau. Okay? So. Und ihr beide, das ist ein sogenannter Stromkreisball. Ihr beide fasst mal an die Metallteile, bitte. An die beiden Metallteile. Nee, loslassen. Loslassen die Hände. Hände loslassen. Und an die Metallteile fassen. Nur an die Metallteile. Und ihr beide fasst euch jetzt hinten an den Händen. Fasst euch wieder an. Sie sehen, jetzt leuchtet der Ball.
Es klingt auch ein bisschen.
Okay. Und wenn er jetzt irgendwo wieder loslässt, lasst mal irgendwo los bei euch, genau dann ist der Kreis unterbrochen. Und so kann ich das relativ einfach zeigen mit 20, 30 Schülern im Kreis. Bleib du noch mal kurz da. Vielen Dank für die anderen. Ihr könnt loslassen. Danke sehr. Was man auch machen kann, jetzt machen nur mal wir beide. Ihr könnt loslassen, vielen Dank. Fass mal mit einem Finger hier hin. Das geht aber nicht nur mit den Fingern, sondern auch an der Nase und am Ohrläppchen. Und das ist relativ einfach. Also ohne Stromkreisball geht es nicht. Vielen Dank, ihr dürft euch wieder setzen. Danke. So, ich gebe euch das mal rum, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Ich muss jetzt mal auf die Uhr schauen. Okay, die Zeit geht relativ schnell durch. Zwei Sachen vorab. Ich mache jetzt noch ein paar Experimente, aber ich bin später an dem Stand. Wenn Sie noch Fragen haben, könnten Sie kommen. Und ich da hinten, genau. Und ich habe eine kleine Präsentation, die ich jetzt leider nicht dabei habe, aber wer die haben möchte, die schicke ich Ihnen gerne nächste oder übernächste Woche per E-Mail zu. Da gebe ich einfach mal eine Liste durch. So, gebe ich Ihnen mal durch oder von Ihrer Seite. Ja, wenn Sie es möchten, wenn nicht, geben Sie es einfach weiter. Okay, das sind jetzt mal ein paar kleine Ideen. Was kann ich noch machen? Was immer ganz spannend ist, wir hatten vorhin das Thema Cola. Ich habe jetzt keine Cola-Flasche da, aber mit diesem Teil. Wer von Ihnen kennt das? Genau, Cola-Mentos-Experiment. Das kann ich auch als Versuch ausbauen. Das war vor einigen Jahren im Internet relativ häufig zu finden. Ich gebe Mentos in Cola Light und ich kriege eine Fontäne. Was passiert als Hintergrund? Mentos, wenn ich mir unter dem Mikroskop anschaue, haben eine relativ große Oberfläche. Wenn ich jetzt einen Mentos in eine kohlensäurehaltige Flüssigkeit werfe, dann versucht die Kohlensäure sich anzulagern und nachdem die Oberfläche vom Mentos so groß ist, wird die ganze Kohlensäure gasförmig. Das heißt, wenn ich genau hinschaue, sehe ich, wie das anfängt zu schäumen und innerhalb von Sekunden kriege ich eine Fontäne. Ich habe hier noch so einen kleinen Starter dazu, da kann ich 4-5 Mentos rein und der ist oben auch ein bisschen verjüngt, den schraube ich drauf. Wenn ich den anziehe, fallen die rein und dann kriege ich eine Fontäne mit Cola Light von 5-7 Metern Höhe. Was kann ich damit aber untersuchen? Ich kann den Kohlensäuregehalt in den Flüssigkeiten untersuchen. Wenn ich jetzt nämlich auf der einen Seite Cola Light nehme, das Ganze mit Cola vergleiche, mit Limo vergleiche und auch mit Mineralwasser, funktioniert mit allen Dingen, dann sehe ich, dass ich unterschiedlich hohe Fontänen habe. Das heißt, ich habe beim Mineralwasser das eine Ende der Skala, das ist 1-2 Meter. Und am anderen Ende habe ich gerade gesagt, Cola Light, 5-7 Meter. Spannendes Experiment, kann man genau untersuchen. Temperatur, Flüssigkeit, wie hoch geht's. Man muss beobachten können und es ist eine Menge Spaß dabei. So. Was habe ich jetzt noch hier? Das Thema Energieerhaltung kann ich auch schon in der Grundschule relativ einfach zeigen. Ich habe hier so eine kleine Taschenrakete. Das ist ein sogenanntes Boeing. Ein Boeing
ist eine Extensionsfläche, die relativ hart ist. Und dann kann ich sie zeigen. Ich nehme die auf die Startrampe halt zusammen. Und jetzt habe ich Verformungsenergie gespeichert. Wenn ich die loslasse, wird sie in Bewegung und Lage umgewandelt. Erste Basis. Das Ganze kann ich auch machen mit einer Popscheibe. Wer von Ihnen kennt schon eine Popscheibe? Okay, teilweise bekannt. Das ist so eine Halbkugel aus Gummi. Den drücke ich durch, dann speichere ich die Energie. Wenn ich es fallen lasse, kommt sie wieder zurück. Was passiert jetzt aber, wenn ich diese schwere Gummischeibe und den leichten Tischtennisball zusammen verwende? Ich drehe das jetzt um, ich lege den Ball drauf. Und ich gehe jetzt mal extra nicht so hoch. Okay. Vielen Dank. Das heißt, die ganze Kraft, die normalerweise die Scheibe so hoch fallen lässt, lässt den Ball deutlich höher schwingen.
So. Was auch ein spannendes Experiment ist zum Thema Materialeigenschaften, das ist das hier. Das gibt es im Moment sehr oft zu kaufen. Das ist eine sogenannte intelligente Knete. Intelligente Knete ist eine Hüpfknete. Wenn ich das jetzt rausnehme, komm mal her, so, dann sehen Sie, das ist eine Knete, die kann ich einfach so kneten. Okay, einhändig geht es nicht ganz so gut. Aber wenn ich die Knete jetzt als Ball forme, Jetzt ist es einigermaßen rund. Moment, rechte Hand, da kann ich es besser fangen. Jetzt lasse ich es auftatzen. Ups, das lasse ich sehen. Es hüpft zurück. Wenn ich das Ganze jetzt zusammendrücke, lässt sich es aber ganz leicht zusammendrücken. Wenn ich es liegen lasse, zerfließt es. Wenn ich mit dem Hammer draufhaue, zersplittert es. Ja, was ist der Hintergrund des Ganzen? Sie kennen diese Art von Eigenschaften auch aus Ihrem Alltag. Sie arbeiten jeden Tag damit, aber es ist Ihnen bestimmt noch nicht aufgefallen. Das ist eine Flüssigkeit, eine nicht-newtonsche Flüssigkeit, weil sie sich einfach, es fühlt sich wie ein Feststoff an, aber hat die Eigenschaften einer Flüssigkeit. Bei der hier ist es so, sobald Kraft drauf kommt, wird sie härter. Bei Ihrer Zahnpasta jeden Morgen ist es so, Sie drücken auf die Tube, sie fließt raus und auf Ihrer Zahnbürste bleibt es auf einmal liegen. Das sind also die beiden Extreme. Die, wenn Kraft drauf kommt, wird sie hart. Zahnpasta, wenn Kraft drauf kommt, wird sie weich. Man nennt es isotrop und anisotrop, aber das ist nur, das sind nochmal die Fachbegriffe dazu. Aber das ist auch ganz spannend. Das ist übrigens auch ein interessantes Beispiel für Wissenschaft, die nicht immer glückt. Das wurde 1943 von amerikanischen Wissenschaftlern entwickelt. Im Zweiten Weltkrieg gab es eine Krise an Naturkautschuk. Sie haben versucht, Naturkautschuk nachzubauen. Das ist eins der Ergebnisse. Das ist zwar klassisch Thema verfehlt, aber es ist eins der Ergebnisse. Okay, und jetzt muss ich mal gucken. Jetzt haben wir noch 2 Minuten. Ich würde es jetzt so machen. Ich packe jetzt langsam zusammen. Ich bin noch ein paar Minuten da. Wer noch Fragen hat, ansonsten hoffe ich, ja, der irgendwo rum. Ansonsten hoffe ich, Sie haben ein bisschen was mitgenommen. Es hat Ihnen Spaß gemacht. 25 Minuten sind viel zu kurz. Wir könnten das den ganzen Tag machen und auch mitmachen. Aber trotzdem vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch eine schöne Messe. Ja, danke. Dir auch.
Tschüss, einen schönen Tag. Okay, schmeißen Sie einfach hin und dann machen wir das. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur nächsten Veranstaltung, zur Lektion Behindernis heilbar. Sie werden jetzt vielleicht sagen, das geht doch gar nicht. Sicherlich, Behinderung, da ist schwer was möglich, aber das Behindern, das kann eingestellt werden. Und Sie sehen hier ein Stückchen Alltagssituation, wie einfach jemand gedankenlos oder aus Unwissenheit oder wie auch immer Belange von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen nicht berücksichtigt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.